Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Claudia Neumeier am Mikrofon. Hallo. Das Geräusch stammt von einem Fisch, nämlich dem Knurrhahn. Der kann nicht nur knurren und bellen, sondern auch mit seinen Füßen schmecken. Wie der das macht, erfahren Sie später in der Sendung. Außerdem, ein Asteroid wird die Erde in den kommenden Wochen ein Stück weit durch den Weltraum begleiten. Ob der ein möglicher Kandidat für Weltraumbergbau wäre, auch dazu gleich mehr. Zunächst aber geht es um eine Methode der Kohlenstoffspeicherung. Inzwischen sind immer mehr Forschende der Meinung, dass die Begrenzung der Treibhausgasemissionen zwar notwendig ist, aber nicht ausreicht, um den Klimawandel zu stoppen. Es gibt diverse Pläne, das CO2 aus der Luft zu holen und es beispielsweise in tiefen Gesteinsformationen zu lagern. Aber die Umsetzung vieler dieser Pläne wäre teuer oder energieaufwendig oder stößt auf gesellschaftlichen Widerstand. Eine Idee und ein Zufallsfund waren nun die Grundlage einer Methode, die im Fachmagazin Science vorgestellt wird und die meine Kollegin Dagmar Röhrlich jetzt erklärt. Dagmar, um welche Idee geht es?
Also es soll ausgenutzt werden, dass Pflanzen Jahr für Jahr 6-mal so viel CO2 aus der Luft rausholen, wie der Mensch durch fossile Brennstoffe freisetzt. Und ein Großteil zersetzt sich aber wieder, sprich es geht wieder rein in die Luft. Und jetzt will man diese Zersetzung verhindern, möglichst lange. Und dadurch will man im Grunde genommen das anwenden, was vor 300 Millionen Jahren im Carbon passiert ist, als die Kohle entstanden ist.
Und wie soll das konkret funktionieren?
Also das hat mir Ning Seng erklärt. Er ist Spezialist für den Kohlenstoffkreislauf an der University of Maryland. Und er will große Mengen an Holz vergraben, und zwar in ganz speziellen Böden. In Böden, die sehr reich an Tonen sind, sehr reich an Wasser, aber sehr arm an Sauerstoff. Also im Grunde genommen die Bedingungen aus dem Carbon simulieren. Und wie das praktisch funktioniert, das hat mir Ning Seng so erklärt.
So you can have a crew. Relatively small crew.
Also eine relativ kleine Mannschaft, sagt er, sammelt im Wald totes Holz, bringt es an eine Stelle, wo diese Böden sind. Und wenn sie genug bekommen haben, graben sie ein Loch, stapeln das Holz da rein, bedecken alles wieder mit der Erde und das war's. Das ist ziemlich effizient. Das hat ein erster Großversuch ergeben, der im Moment läuft, und zwar das Potomac-Projekt. Da hat man 100 Tonnen Holz innerhalb von einem Tag begraben, sozusagen. Und das Ziel dieses Projekts ist es, 25 Tonnen CO2 über hunderte oder tausende Jahre zu speichern.
Hinter der Idee steckt ja auch ein Zufallsfund. Was spielt der denn jetzt für eine Rolle?
Also 2013 war die Idee so weit, dass man in Quebec einen Pilotversuch starten konnte. Und da hat man einen 2 Meter tiefen Graben gezogen und ist dabei dann auf ein 80 Zentimeter langes Stück Zedernholzstamm gestoßen. Die C14-Datierung, die ergab, dass dieser Stamm 3775 Jahre alt ist. Der Duft, der war zwar verschwunden, der typische Duft, aber sonst sah der Stamm noch ganz perfekt aus. Und die Laboruntersuchungen zeigten, dass noch 95% des ursprünglichen Kohlenstoffs da drin steckten.
Und warum? Woran lag das?
Also an diesem besonderen Boden. Dieser Boden ist auf einem Turm entstanden, der in einem Meer abgelagert worden ist. Und die Böden, die sich auf diesem Gesteinstyp bilden, die sind besonders reich an Tonmineralen, so gut wie wenig durchlässig und sauerstoffarm. Das heißt, was so an Termiten und sonst noch alles Holz zersetzt und Sauerstoff braucht, das hat keine Chance. Aber die Bakterien, die keinen Sauerstoff brauchen, die können das Holz zwar zersetzen, aber die sind sehr viel weniger effizient und zersetzen Holz auch nur nicht auch eingeschränkt. Und ja, die meisten Holzfunde, die man so kennt, die sind genau in solchen Umgebungen überliefert worden.
Und wie viel CO2 könnte man mit der Methode jetzt speichern? Hast du da Schätzungen?
Also die Forscher schätzen, wenn sie optimistisch sind, jährlich 10 Gigatonnen CO2 könnten global so gespeichert werden. Das sind etwa ein Drittel der weltweiten fossilen Emissionen. In Südamerika und Afrika hat man 5 Gigatonnen CO2-Speicherkapazität, und zwar in den Lateritböden. Das sind diese ziegelroten Böden in den Tropen. Die haben viele Tonminerale, aber sind durchlässiger und sauerstoffreicher, sodass die Frage ist, klappt das wirklich so, wie man sich das denkt? Hier in Europa, in Westeuropa, wären es 0,18 Gigatonnen CO2.
Das hört sich ja erstmal toll an. Gibt es denn auch Nachteile?
Ja, man hat jetzt zuerst mal nur einen Datenpunkt, aber es könnte natürlich trotzdem klappen. Diese Marientone gibt es aber längst nicht überall und Lateritböden, wie gesagt, haben Fragezeichen dahinter. Die Frage ist auch, ist das wirtschaftlich möglich? Im Moment rechnet man mit 30 bis 100 Dollar pro Tonne CO2. Und dann ist die große Frage, man möchte zwar Totholz nehmen und Holzabfälle, aber würden da nicht doch vielleicht irgendwann mal Wälder abgeholzt, nur für diesen Zweck?
Eine mögliche neue, alte Methode, um Kohlenstoff zu speichern, Dagmar Röhrlich hat sie vorgestellt. Offshore-Windparks, also Windräder auf hoher See, werden für unsere Stromversorgung immer wichtiger. Allein in der Nordsee gibt es mittlerweile mehr als 70. Nun tüftelt die Branche an einer neuen Idee. Ließen sich die Windparks vielleicht kombinieren mit schwimmenden Solarmodulen und mit Bojen, die Strom aus dem Seegang gewinnen? Damit ließe sich viel mehr Energie auf gleicher Fläche erzeugen. Das klingt erstmal interessant, aber ganz so einfach ist das mit den Kombikraftwerken auf hoher See dann wohl doch nicht, wie Frank Grotelüschen auf der Wind Energy Hamburg erfuhr, der weltweit wichtigsten Windkraftmesse.
Benjamin Lehner hat seinen Laptop aufgeklappt und zeigt das Luftbild eines Windparks in der Nordsee. Zu sehen sind die Rotoren und noch etwas anderes.
Zwischen den Windturbinen sitzen hier 8 Sechsecke dazwischen, die am Boden verankert sind. Es sieht aus wie Bienenwaben.
Die Bienenwaben sind schwimmende Plattformen, bestückt mit Solarmodulen. Zwar ist das Bild nur eine Computeranimation, aber die Kombination aus Offshore-Windkraft und Sonnenenergie verspricht einiges, meint Lena, Chef des niederländischen Meeresenergiezentrums. Zum einen ließe sich auf derselben Fläche mehr Strom produzieren. Und zum anderen?
Man weiß ja sehr gut von Wind und Solar, die sind ziemlich komplementär. Daher hilft es auch, das Netz ein bisschen auszubalancieren.
Weht der Wind nur schwach und die Rotoren liefern wenig Strom, scheint womöglich die Sonne. Dann können die Solarmodule einspringen und das Stromnetz stabilisieren und dafür dasselbe Stromkabel nutzen wie die Windräder. Zwar gibt es bereits schwimmende Solaranlagen, aber sie finden sich auf ruhigen Gewässern, etwa auf Stauseen. Sie in Kombination mit einem Windpark auf hoher See einzusetzen, ist viel schwieriger, meint Pieter de Boer vom niederländischen Ingenieurbüro IV.
Die große Herausforderung sind die harschen Bedingungen. Das Meerwasser ist aggressiv, es gibt Seegang und Sie müssen die Module hoch genug anbringen, damit sie nicht von den Wellen getroffen werden. Und man muss sie so gut isolieren, dass es bei Spritzwasser nicht zu Kurzschlüssen kommt.
Bislang gibt es nur Pilotprojekte. 2019 startete eine erste kleine Anlage unmittelbar vor der niederländischen Küste. Weitere folgten und in diesem Juli ging die erste Solarbienenwabe in Betrieb, 12 Kilometer vor Den Haag. Dabei sind noch mehrere Fragen offen.
Gibt es biologischen Bewuchs? Wie oft müssen die Module gereinigt werden? Gibt es Probleme mit der Vogelwelt? Können Stürme die Plattformen beschädigen? Die Antworten darauf wollen wir in zukünftige Projekte einbringen.
Die Pläne sind ehrgeizig. Fußballfeldgroße schwimmende Solaranlagen zwischen den Windrädern sollen Sonnenstrom liefern. Vorangetrieben wird das vor allem von den Niederlanden, sagt de Boer.
The Dutch government is involving solar farms in their tenders.
Mittlerweile bezieht die niederländische Regierung Solarparks in ihre Ausschreibungen mit ein. Sie möchte, dass die Unternehmen nicht nur Windparks anbieten, sondern auch Kombinationen mit anderen Energieformen. Deshalb denke ich, dass wir in Zukunft einiges davon sehen werden.
I think there will be more in the future.
Und die Ideen reichen noch weiter. Bei manchen Projekten sollen Solar und Wind durch eine dritte Form der Erneuerbaren ergänzt werden, durch Wellenkraftwerke. Wieder zeigt Benjamin Lehner auf seinen Laptop, erneut ist es eine computeranimierte Zukunftsvision.
Das ist jetzt im Atlantischen Ozean hier. Man sieht auch, das Wasser ist sehr, sehr viel turbulenter als hier in der Nordsee nochmal. Und dann hat man so Bojen und diese Bojen sind im Grunde die Wellenenergieanlagen und die können dann auch vor dem Windpark installiert werden.
An Wellenkraftwerken tüftelt die Fachwelt schon länger, doch bislang gingen sie bei rauer See oft schnell kaputt. Das Problem sollen die jüngsten Anlagen nicht mehr haben, meint Lena. Bojen, bei denen ein raffinierter Mechanismus das Auf- und Ab des Seegangs in Strom umwandelt.
Die Bojen haben jetzt schon Stürme mit bis zu 20 Meter Wellenhöhe überlebt.
Bald entsteht vor Portugal ein erster Wellenpark in der Nähe eines Offshore-Windparks. Sollte er sich bewähren, kann sich die Branche größere Kombianlagen vorstellen, auch zusammen mit schwimmenden Solaranlagen. Nur ohne öffentliche Fördergelder dürfte aus den Plänen wohl nichts werden.
Wenn dieser politische Wille da ist, dann glaube ich, bis 2030, 2031 könnten wir die ersten profitablen Anlagen wirklich installiert haben.
Von der Windkraftmesse in Hamburg berichtete Frank Grotelüschen. 2024 PT5. Das ist der Name eines Asteroiden, der die Erde ab Sonntag knapp 2 Monate lang begleiten wird. Er wird in einer hufeisenförmigen Bahn um uns fliegen und dann wieder im All verschwinden, bis er 2055 das nächste Mal vorbeischaut. Vielleicht sind wir auf der Erde dann auch technisch so weit, dass der Asteroid für den Weltraumbergbau interessant ist. Manche Asteroiden bestehen zum Großteil aus Metallen und das macht sie zu interessanten Rohstoffquellen. Ob das auch auf 2024 PT5 zutrifft und ob diese Form von Weltraumbergbau überhaupt sinnvoll wäre, das habe ich vor der Sendung mit Carsten Trebenstedt besprochen. Er ist Professor an der Bergakademie Freiberg, wo er auch Weltraumbergbau lehrt. Und meine erste Frage war, ob 2024 PT5 überhaupt ein potenziell spannendes Ziel für den Weltraumbergbau wäre.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe leider noch keine Quelle gefunden, wie dieser Asteroid zusammengesetzt ist. Er hat ja einen Durchmesser von ungefähr 10 Metern. Das heißt, man könnte ungefähr bei schweren Erzen vielleicht so 10.000 Tonnen Material vermuten. Und es gibt sie ja eben einfach nur als Gesteinsasteroiden oder eben auch als Eis, Wassereisasteroiden oder eben mit Metallen bestückt. Ja, wenn, dann wäre das also jetzt kein so bedeutend großer Fund. Also 10.000 Tonnen, das wären, wenn der aus Gold wäre, so 3 Jahresproduktionen auf der Welt. Also würde uns nicht unbedingt so weiterhelfen.
Würde sich gar nicht lohnen, dahin zu fliegen.
Aber immerhin, ja.
Und wenn es sich jetzt aber lohnen würde, was für Probleme stellen sich denn da beim Abbau von Rohstoffen im Weltall? Es ist ja hochhypothetisch, wo wir hier sprechen. Woran forschen Sie da?
Naja, es gab also durchaus schon Versuche und auch schon gelandete Raumfahrzeuge, die sich also daran gemacht haben, an Asteroiden Material zu entnehmen. Und das Problem ist, dass diese Meteoriten Asteroiden in ihrer Umlaufbahn auch taumeln. Das heißt, sie drehen sich also um mehrere Achsen. Und man muss dann also schon beim Ranfliegen ein bisschen vorsichtig sein. Ja, da muss man sich vor allen Dingen an diesen Asteroiden festhalten, weil das sind ja relativ kleine Bruchstücke von Himmelskörpern, die praktisch nur eine ganz geringe Gravitation, eine Mikrogravitation haben. Und das heißt, so wie man da irgendetwas abschlägt von dieser Oberfläche, dann schwirrt das also um einen herum. Und das bedeutet, man kann sich also auch nur ganz schlecht festhalten, man muss sich also dort fest verankern und dann sehr vorsichtig versuchen, das Material abzutrennen, damit das, wie gesagt, dann auch eingefangen und aufgenommen werden kann.
Und würde sich sowas überhaupt lohnen? Wir sind ja technisch noch weit entfernt davon, aber würde sich das wirtschaftlich lohnen? Was ist mit dem Energieaufwand? Und wir haben ja auch noch große Rohstoffvorkommen auf der Erde.
Ja, das ist immer unsere erste Überlegung. Ich sage immer, das eine ist die Wissenschaft. Das heißt, wir lernen, wenn wir uns solchen Asteroiden bemächtigen wollen, natürlich viele Technologien, zum Beispiel eben das Abbauen von Material, ohne dass wir dabei Staub erzeugen wollen. Das sind auch Dinge, die wir auf der Erde gut gebrauchen können. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich erst sowas wirtschaftlich wird, wenn die mineralischen Rohstoffe, die in den Asteroiden sind, natürlich auf der Erde eine gewisse Bedeutung haben. Und nun ist es aber so, dass wir eben unseren eigenen Planeten ja nur bisher ganz, ganz marginal erkundet haben. Nicht? Die Erdkruste ist im mittleren 40 Kilometer mächtig. Ja, die tiefsten Bohrungen, das sind so eine Handvoll auf der Welt, die gehen mal bis 10 Kilometer. Geschweige denn, dass wir überhaupt mit Flachbohrungen, also ich sag mal unter 1 Kilometer, überhaupt schon unsere Erdoberfläche erkundet haben. Und da haben wir noch gar nicht geredet von 2 Dritteln der Oberfläche, die mit Wasser bedeckt sind. Da ist so gut wie gar nichts bekannt. Das heißt, wir haben noch Riesenpotenzial an Rohstoffen auf unserer Erde. Und wenn es knapp wird, dann wird man erstmal auf der Erde weiter investieren, um dort diese Rohstoffe abzubauen, bevor man also ins All fliegt. Und ich sage dann auch immer, stellt euch vor, wir haben jetzt so einen Klumpen Gold, den wir da aus dem Weltall anbohren und ausbohren und auf die Erde bringen. Und dann versauen wir uns die Rohstoffpreise, weil natürlich in dem Moment, wo ich etwas im Überschuss habe, bei gleicher Nachfrage dieses überhöhte Angebot dann zu geringen Preisen führt. Und damit machen die sich das Geschäftsmodell kaputt. Also deswegen, Asteroidenbergbau ist noch weiter, weiter Zukunft bezogen auf die Wirtschaftlichkeit.
Sagt Carsten Trebenstedt zum Thema Weltraumbergbau. Wenn jemand einen feinen Gaumen hat, spricht man von einem Menschen mit ausgeprägtem Geschmackssinn. Eine feine Sohle würde man dagegen eher mit eleganten Tanzbewegungen assoziieren. Im Tierreich sieht das anders aus, denn einige Tiere schmecken mit anderen Körperpartien als wir. In Current Biology wird jetzt ein Fisch vorgestellt, bei dem das so ist, der Knurrhahn. Joachim Budde berichtet.
Knurrhähne sind ganz besondere Fische. Vor allem eine Sache faszinierte Nicholas Bellono sofort, als er die Tiere zum ersten Mal am meeresbiologischen Labor in Woods Hole an der Küste von Massachusetts sah.
Andere Fische schwimmen Knurrhähnen hinterher, um ihnen ihre Beute abzujagen. Denn Knurrhähne sind Experten darin, Futter im Meeresboden zu finden. Im Labor haben wir Muscheln in einem Aquarium im Sand vergraben und die Knurrhähne haben sie sofort gefunden. Das gelang ihnen auch mit geschredderten Muscheln. Selbst wenn wir kleine Kapseln mit Muschelextrakt vergruben, fanden die Fische sie.
Knurrhähne sind bestens an das Leben auf dem Meeresboden angepasst. Dazu gehört, dass die Evolution drei Strahlen ihrer Brustflossen in Beine verwandelt hat. Ganz ähnlich wie bei Krustentieren. Der Molekularbiologe Nicholas Bellono und sein Team von der Harvard University in Cambridge, USA, suchten zunächst vergeblich nach Strukturen auf den Beinen, die den Spürsinn erklären könnten.
Um unsere Studien fortsetzen zu können, besorgten wir uns mehr Knurrhähne. Aus Versehen erwischten wir aber eine andere Art. Ich wusste nicht einmal, dass es mehrere Arten Knurrhähne gibt. Darum waren wir überrascht, dass diese Art die versteckte Beute nicht finden konnte.
Als sie ihren Fehler bemerkten, verglichen sie die Beine der beiden Knurrhahnarten, sagt Corey Allard, der zu Bellonos Team in Harvard gehört.
Die Unterschiede waren mit bloßem Auge zu erkennen. Die erste Spezies hat eine Art Schaufel an ihren Beinen, die mit kleinen Knubbeln besetzt ist, sogenannten Papillen, ganz ähnlich den Papillen auf unserer Zunge. Darum dachten wir zuerst, die Schaufeln sind im Prinzip Zungen. Vielleicht finden wir auch Geschmackszellen darauf. Aber das stellte sich als nur teilweise richtig heraus.
Unterstützung bekamen die Harvard-Forscher von Amy Herbert von der Stanford University in Kalifornien. Sie interessierte sich dafür, welche Gene die Evolution benutzt hat, um den Knurrhähnen Beine zu machen.
In den Beinen und den anderen Teilen der Brustflossen war das Gen TBX3 besonders auffällig. Das ist auch bei Zweibeinern an der Entwicklung der Extremitäten beteiligt. Es sieht also so aus, als spiele dieses Gen eine wichtige Rolle dabei, die Flosse in Beine zu verwandeln, mit denen der Fisch gehen und graben kann.
Im Knurrhahn Prionotus carolinus hat die Evolution also eine bewährte Methode wiederholt. So war es auch beim Geschmackssinn, sagt Nicholas Bellono.
Der größte Unterschied zu unseren Geschmacksrezeptoren ist, der Sinn befindet sich nicht in echten Geschmackszellen. Der Knurrhahn benutzt also ein bestehendes genetisches Programm für Geschmack, tüftelt damit herum, baut es anderswo in eine andere Art Zellen ein und gibt ihnen eine neue Funktion.
Mit den Extremitäten zu schmecken, ist keine echte Seltenheit. Auch Tintenfische oder Stubenfliegen sind dazu in der Lage. Das Besondere an dieser Studie sei aber, dass Amy Herbert und ihre Kolleginnen Wege gefunden haben, genetische Untersuchungen an wildlebenden Tieren durchzuführen, sagt Corey Allard.
Im Knurrhahn finden wir biologische Eigenschaften, die in anderen Organismen vielleicht verborgen sind, die sich aber als wichtige fundamentale Prinzipien quer durch verschiedene Arten ziehen. Wir hätten das übersehen, wenn wir bei der Handvoll Modellorganismen geblieben wären, die schon so viele Wissenschaftler seit langem untersuchen.
And help us discover things that we would have missed if we only looked at the same handful of species that scientists have studied for a really long time.
Über den Fisch, der mit seinen Füßen schmeckt, hat Joachim Budde berichtet. Weiter geht es mit Lukas Kohlenbach und den Wissenschaftsmeldungen.
Faultiere in Bergwäldern könnten Schwierigkeiten durch den Klimawandel bekommen. Sie haben ein dichteres Fell als Verwandte, die in tiefer gelegenen Regionen in Süd- und Mittelamerika leben. Denn in den Bergwäldern ist es kälter. Im Zuge des Klimawandels wird aber auch hier die Durchschnittstemperatur steigen. Das könnte das Überleben der dort lebenden Faultierarten gefährden, wie aus einer Veröffentlichung im Fachjournal PIRG hervorgeht. Ein internationales Forschungsteam hat in einer Faultierstation auf Costa Rica untersucht, wie sich ihr Stoffwechsel bei höheren Temperaturen verändert. Während Faultiere aus dem Flachland ihre Stoffwechselaktivität herunterfahren konnten, steigerte sich bei Berglandfaultieren der Ruheumsatz. Das besorgt die Forschenden, denn um den höheren Energieverbrauch zu kompensieren, müssten die Faultiere mehr Nahrung zu sich nehmen. Ihr Verdauungstrakt arbeite aber sehr langsam und es sei unwahrscheinlich, dass er wesentlich schneller werden könne.
Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA lässt ein neuartiges Schizophrenie-Medikament zu.
Die Substanz mit dem Namen KXT wirkt anders als bisherige Medikamente für diese psychiatrische Erkrankung. Sie bindet an sogenannte Muskarinrezeptoren auf Nervenzellen. Bislang eingesetzte Medikamente greifen hingegen an Rezeptoren für den Botenstoff Dopamin an. Im Januar und Mai dieses Jahres hatten Forschungsteams 2 Studien zu KXT mit mehreren 100 Teilnehmenden veröffentlicht. Sie zeigen eine Wirksamkeit im Vergleich zu einem Placebo-Präparat bei einer Behandlung über 5 Wochen. Bereits abgeschlossen, aber nicht veröffentlicht, sind Studien über einen Zeitraum von 1 Jahr. Ob das Medikament auch in Europa zugelassen wird, ist unklar. Darüber entscheidet die Europäische Zulassungsbehörde EMA.
Der nördliche Seeelefant war einmal fast ausgerottet.
Genetische Analysen dieser großen Robbenart zeigen, dass ihr Bestand Anfang des 20. Jahrhunderts durch Jagd auf weniger als 25 Tiere reduziert war. Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, welche genetische Auswirkungen diese beinahe Ausrottung auf die heute lebenden Seeelefanten hat. Derzeit gibt es wieder fast 225.000 Tiere an der Westküste Nordamerikas. Die Wissenschaftler haben genetische Analysen gemacht und sich Gesundheitsdaten der heutigen Seeelefanten angesehen. Im Journal Nature, Ecology and Evolution schreiben sie, dass die genetische Vielfalt bei den Tieren stark reduziert sei. Das könnte ihnen Schwierigkeiten bereiten, sich an künftige Umweltveränderungen, zum Beispiel durch den Klimawandel, anzupassen. Erfreulicherweise zeige die Auswertung der Gesundheitsdaten aber, dass die nördlichen Seeelefanten momentan keine gesundheitlichen Probleme haben. Das Forschungsteam vermutet, dass der starke Rückgang der Seeelefantenpopulation im vergangenen Jahrhundert auch einige schädliche Mutationen im Erbgut der Tiere beseitigt haben könnte.
Die Masern verbreiten sich in Deutschland wieder stärker.
550 Fälle hat das Robert-Koch-Institut dieses Jahr bereits registriert. Im gesamten Jahr 2023 waren es nur 79 Fälle, im Jahr davor 15. Insbesondere Kinder in den ersten beiden Lebensjahren seien betroffen, so das RKI. Aber auch bei Jugendlichen und Erwachsenen traten Infektionen auf. Knapp 15% der Fälle sind auf infizierte Einreisende zurückzuführen, die in Deutschland weitere Menschen anstecken. Die überwiegende Mehrheit der Infizierten war ungeimpft.
Sternzeit, 27. September. Benjamin Gould, Europas amerikanischer Astronom. 1848 fertigte Benjamin Gould seine Doktorarbeit bei Carl Friedrich Gauss an der Göttinger Sternwarte an. Der Mann aus Boston war der erste Amerikaner mit einem Doktorgrad in Astronomie. In Europa sammelte Gould, der vor 200 Jahren zur Welt kam, viele Anregungen, wie sich die Himmelsforschung in seinem Heimatland verbessern ließe. Den dringenden Rat seiner Kollegen, eine Zeitschrift ähnlich den astronomischen Nachrichten in Deutschland zu gründen, setzte er mit dem Astronomical Journal sofort nach seiner Rückkehr in die USA um. Später verbrachte Benjamin Gould viele Jahre in Argentinien und errichtete das Nationalobservatorium in Córdoba. Über den südlichen Sternenhimmel war damals noch wenig bekannt. Benjamin Gould füllte mit seinem 15-bändigen Sternkatalog diese Lücke. Dabei nutzte er auch die damals neue Technik der Fotografie, deren Bedeutung für die Astronomie er sofort erkannt hatte. In Argentinien entdeckte er zudem den Gouldschen Gürtel. Diese Kette aus hellen Sternen und leuchtenden Gaswolken ist rund 3000 Lichtjahre lang und erstreckt sich durch viele Sternbilder. Sie ist Teil eines Spiralarms unserer Milchstraße. Benjamin Gould starb 1896 an den Folgen eines Treppensturzes. Selbst unter Fachleuten ist er weitgehend vergessen. Aber sein Wirken lebt bis heute fort. Etwa durch das Astronomical Journal, das noch immer zu den führenden Fachzeitschriften gehört. Und natürlich funkelt in der Milchstraße auch weiterhin der Gouldsche Gürtel.
Damit endet Forschung aktuell für heute. Die einzelnen Beiträge und auch die gesamte Sendung können Sie in unserer DLF-App nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeier. Bis zum nächsten Mal.